Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Digital Courage und insbesondere der Ortsgruppe hier in München bei Radio Lora. Mein Name ist Lars Tebelmann und ich bin heute nicht alleine, wir sind heute zu dritt. Ich habe heute Besuch von Nils Büschke. Moin Nils, grüß dich.
Moin Moin.
Und von Claudia Fischer.
Hallo. Claudia. Hallo.
Hi. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wer ihr seid und was ihr genau macht, kommen wir gleich noch dazu. Wir haben das heutige Gespräch, ist sozusagen voraufgezeichnet, also ist leider wieder keine Live-Sendung, immer noch im Corona-Modus quasi. Sollte die Qualität, das muss ich jetzt an die Zuschauer richten, ein bisschen schlechter sein als gewohnt. Wir machen das quasi gerade alles übers Internet, diese Aufnahme, also es ist dann sozusagen technisch bedingt, dass da eventuell Qualitätseinbußen sind. Hoffen wir aber nicht. Genau, wir geben unser Bestes. Jo, Studiotechniker haben wir heute auch nicht. Also was ist jetzt eigentlich Digitalcourage? Wenn jetzt jemand hier zum ersten Mal einschaltet, gar nicht so richtig weiß, wo er jetzt hingeraten ist hier in der Sendung, also wer ist Digitalcourage und was tun wir? Digitalcourage ist ein Verein, den gibt es jetzt über 30 Jahren, also seit 87, hatte auch mal einen anderen Namen, also ehemals Föbut ist es. Digitalcourage ist halt ein Verein, der sich im Wesentlichen für Grundrechte und Datenschutz einsetzt. Das ist eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter insbesondere. Was dazu genau dazu gehört, können wir vielleicht schon mal mit Nils erörtern. Du bist ja quasi voll bei Digitalcourage am Arbeiten, ne?
Jo, das kann man so sagen.
Was tust denn du da so den ganzen Tag?
Boah, ja, gute Frage. Ganz, ganz viel. Also gerade hat es sich auch stark gewandelt. Eigentlich bin ich ja tatsächlich bei uns für die Veranstaltung zuständig, was dann jetzt gerade eher wenig Arbeit ist. So ein bisschen oder jetzt gerade tatsächlich komme ich morgens ins Büro und fühle mich hier meistens ganz, ganz einsam und kümmere mich dann um Telefondienst, Briefkästen leeren, arbeite gerade viel auch an Texten mit, arbeite inhaltlich und mit einem halben Auge schiele ich auch schon wieder auf die nächsten Big Brother Awards, die dann langsam vorbereitet werden.
Wann sind die? Das ist eine gute Frage. Machen wir gleich Werbung hier.
Sie sind derzeit, ist so ein bisschen natürlich unter Vorbehalt alles, am 18.09. planen wir sie derzeit. Und gucken wir mal, was bis dahin noch so alles Schönes passiert, ob wir sie dann mit Publikum, mit ein bisschen Publikum, ohne Publikum oder wie auch immer dann stattfinden lassen. Aber wir sind eigentlich sehr gewillt, es an dem Termin irgendwie zu tun.
Okay, ja, das hört sich doch gut an. Das wäre dann in Bielefeld wieder, ne?
Genau, hier in Bielefeld leider nicht im Stadttheater wie die letzten Jahre. Durch die Verschiebung hatten die leider keinen freien Termin für uns. Deswegen ist es quasi eine Reise zurück in die Vergangenheit. Wir sind wieder in der Hechelei.
Ach, schön. Ja, da war ich auch mal dabei. Das ist eine ganz nette Location. Also gerade, wenn es da nicht so viele Leute werden können.
Genau.
Tut euch da vielleicht auch einen Gefallen mit, ne?
Das denke ich auch.
Okay, das heißt, die Veranstaltungen, die du, wenn jetzt mal nicht Corona ist, organisierst, sind dann Big Brother Awards. Was machst du sonst noch so an Veranstaltungen?
Ja, der nächste große Brocken ist dann immer der Kongress am Ende des Jahres. Kann ich sowieso nur jedem empfehlen, zum Chaos Communication Kongress zu fahren, einmal im Leben. Da sind wir ja auch mal mit großem Aufbau vertreten, mit viel Aufwand. Macht auch mal Riesenspaß. Und da fahren wir dann ja auch mal mit einem ziemlich vollbeladenen 7,5-Tonner runter.
Entsprechend. Ganz kurz noch Einschub, was ist für die, die es nicht kennen, dieser Kongress? Also das ist irgendwie was.
Stimmt. Kann man natürlich auch noch mal ein paar Worte zu sagen, vollkommen richtig. Eine wunderbare Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, die einmal im Jahr immer zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet. Und es ist schwer zu beschreiben, man muss eigentlich da gewesen sein, also man kann ganz, ganz viel lernen da, man kann ganz, ganz viel ausprobieren, man kann löten, man kann sich spannende theoretische Vorträge zu Software-Sachen angucken, man kann Schlösser knacken lernen, man kann auch einfach da nett rumlaufen und jede Menge nette Menschen kennenlernen, man kann da nachts feiern, man kann da ganz, ganz viele tolle Dinge tun und genau, das Ganze halt alles so ein bisschen
eine bunte Mischung aus Konferenz, Barcamp und Festival so ein bisschen.
Genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja.
So, also wer eher so auf die fachlichen Sachen steht, kann sich Vorträge anhören wahrscheinlich. Muss sozusagen, bevor die Leute jetzt sich die Tickets kaufen und dann dahin fahren und gar nicht wissen, was dazu zukommt, man kann ja auch die Vorträge zumindest auch im Internet angucken, ne? Also
genau,
wo es dann thematisch hingeht. Aber das ist natürlich nicht der Hauptteil des Congress eigentlich, wo man ehrlich ist, aber
Das stimmt. Aber es ist natürlich ein wichtiger Teil des Kongresses. Das heißt, wenn man so mal ein bisschen reinschauen will, auf media.ccc.de kann man eigentlich fast das gesamte Vortragsprogramm sich immer anschauen.
Und da haben wir auch mit Digital Courage, ne?
Also stimmt. Da gibt's ja auch ein paar ein, zwei Sachen gibt es da auch, ja. Und genau, die Big Brother Awards gibt es ja auch bei media.ccc.de.
Richtig, stimmt. Also wer sozusagen nicht bis zum September warten möchte, bis zum 18.09., der kann sozusagen sich schon ein bisschen die Vorfreude versüßen. genau, hatten wir aber auch schon in der Radiologa hier als eigene Sendung quasi mit ausgewählten Laudationen.
Ach, schön.
Genau. Ja, wunderbar. Schon mal vielen Dank. Claudia, was tust du denn so? Jetzt habe ich mit Nils viel geredet.
Ich bin freie Journalistin, arbeite für verschiedene Auftraggeber, aber im Moment mit einem ziemlichen Schwerpunkt auf Digital Courage. Also ich würde sagen, im Moment ist so die Hälfte meiner Arbeitszeit, die ich für Digital Courage arbeite. Ich bin für Textproduktion zuständig, und zwar Texte, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Das heißt, mit der Webseite habe ich normalerweise nichts zu tun, jetzt gerade durch Corona eine ganze Menge. Weil ich da eingesprungen bin, einfach die Arbeit so ein bisschen zu koordinieren, weil klar war, die Webseite ist jetzt im Moment gerade sehr, sehr wichtig. Ich arbeite aber auch mit der Jury an den Laudatio-Texten für die Big Brother Awards und ich mache das Jahrbuch für Digital Courage, wer das vielleicht kennt, einmal im Jahr Digital Courage ein Jahrbuch raus, was so war in den letzten 12 Monaten und was kommt in den nächsten 12 Monaten an Grundrechtsthemen, Freiheitsthemen und digitalen Themen und das ist mein Ressort, das ist immer mein gesamter Sommer, nur 3 Monate brauche ich dann immer für dieses Buchprojekt. Wow. Ansonsten helfe ich mal bei Broschüren oder so, also Texte und die Veröffentlichung von Inhalten ist meine Aufgabe.
Ah, schön. Du sitzt auch in Bielefeld dann direkt? Oder
Ja, ich sitze in Bielefeld. Ich sitze zu Fuß vielleicht 7 Minuten vom Büro in der Marktstraße in Bielefeld entfernt. Bios kommt jeden Tag bei mir vor der Tür vorbei, wenn er nach Hause läuft. Also das ist die Bielefelder hier sitzen alle relativ dicht aufeinander, witzigerweise, und sind gar nicht so wahnsinnig weit über Stadtgebiet verteilt.
Ja, sehr schön. Ja, das ist vielleicht noch für die Münchner Hörerinnen und Hörer, also zeigen Bielefeld, also mehrfach gefallener Begriff, ist eine Stadt. Nordrhein-Westfalen, alle, die es nicht wissen. Und auch sozusagen die Stadt, wo Digital Courage den Hauptsitz hat, sozusagen das Büro, wo dann halt Nils und Claudia sitzen. Also in München sind wir quasi eine Ortsgruppe, wir sind eigentlich nur ein Ableger. Also da kann ich vielleicht auch ich nochmal kurz ein paar Worte zu sagen. Bin ehrenamtlich bei Digital Courage, sozusagen nicht hauptamtlich, auch nicht in Teilzeit. Ich mache was ganz anderes und mache das quasi in meiner Freizeit. Genauso wie die Leute, die jetzt in München hier aktiv sind. Also wir treffen uns halt alle 4 Wochen, sprechen, was wir so an Veranstaltungen machen können. Und in München sind das vor allen Dingen so Krypto-Cafés, nennen wir das. Also sozusagen Veranstaltungen, wo wir Leuten ja, erzählen oder zeigen, wie sie E-Mails verschlüsseln können, wie sie ihren Rechner ein bisschen besser absichern im Internet. Also so gegen Tracking sich wehren, mehr oder weniger. Auch ein Smartphone meinetwegen mit einem Betriebssystem ausstatten, wo dann nicht direkt irgendwie sehr viele Daten an Google abfließen. Genau, solche Geschichten fokussieren wir uns drauf. Wir machen jetzt seit einiger Zeit auch sozusagen sogenannte offene Treffs, also versuchen Leute einzubinden, die jetzt nicht gleich in die Arbeit starten wollen. Also die sagen, ich will mir erstmal angucken, wer ihr genau seid und vielleicht auch mal so mit Fragen kommen, ne? Also sozusagen sowohl politische als auch technische Art. Da haben wir jetzt offene Treffs gemacht, die wir durch Corona natürlich jetzt nicht mehr offline stattfinden lassen, sondern die haben das jetzt sozusagen in den virtuellen Raum geschoben. Haben wir jetzt das erste Mal im Mai uns da zusammen getroffen. Das heißt, bis 2-monatlich machen wir dann im Juli den nächsten Termin. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Lust darauf bekommen, mal reinzuschnuppern, lohnt es sich auf jeden Fall, sich in den Newsletter einzutragen. Darüber wird das nämlich beworben. Das geht auf digitalcourage.de ganz einfach. Da kann man sich sowohl in den globalen Newsletter eintragen, und wenn man München spezifisch was haben möchte, kann man uns einfach eine E-Mail schreiben an ortsgruppe.münchen@digitalcourage.de. Genau, oder an lars.tibelmann@digitalcourage geht es einfach auch direkt an mich. Genau. Das sind sozusagen für alle, die jetzt hier vor Ort in München so mitmachen wollen, so die ersten Schritte. Genau. Und dann kann man ja mal gemeinsam zu den Big Brother Awards im September fahren, wenn sie dann stattfinden. Mhm. Wir haben auch schon mal gemeinsam in München gestreamt, sind auch eigentlich ganz schöne Sachen. Genau, also eine sehr, sehr vielfältige Geschichte. Genau, also wer über den Newsletter hinaus jetzt sich dann dafür, also da dann an den Themen interessiert und sagt, das ist unterstützenswert, gibt es auch immer eine Möglichkeit, Digital Courage nicht nur ideell, sondern auch finanziell zu unterstützen über eine Fördermitgliedschaft. Das hilft einfach darin, zum Beispiel Nils und Claudia zu finanzieren, die dann halt da dauerhaft an Themen auch arbeiten können und die Veranstaltung auch mit organisieren können. Genau, kann ich auch nur sehr empfehlen. Ist auch, glaube ich, eine sehr lohnende Geschichte. Genau, okay, dann würde ich sagen, beenden wir hiermit so die Vorstellungsrunde. Wir wissen jetzt, wer wir sind. Wir haben uns sogar für heute auch zwei inhaltliche Themen noch gesteckt, wir nach den nächsten Musikblöcken dann angehen. Das erste wird sein, wir reden heute über Corona-Apps, also was da so an Apps raus ist und wie Digital Courage das bewertet. Also Nils wird uns da vor allen Dingen recht viel erzählen können. Und dann wollen wir uns noch mal ein bisschen mit dem Freiheitsbegriff beschäftigen, insbesondere im Kontext dieser sogenannten Hygiene- oder Corona-Demos, also welcher Freiheitsbegriff dahinter steckt und wie sich der vielleicht ein bisschen von dem unterscheidet, was wir bei Digital Courage als Freiheitsbegriff haben. Gut, wir starten erstmal mit Musik, Facing New York und Dogtown. Bis gleich. Ja, wunderbar. Dann sind wir wieder zurück und widmen uns unserem ersten großen Themenblock. Also wir haben das Ganze mal erstmal unter den Oberbegriff Corona-Apps gestellt. Also im Wesentlichen geht es darum, ja, was macht jetzt hier Digitalität und Corona? Das sind ja irgendwie zwei Themen, die offensichtlich gerade heiß diskutiert werden. Also brauchen wir jetzt eine Kontakt-Tracing-App? Brauchen wir die Datenspende-App, die es ja irgendwie ganz am Anfang mal gab fürs LKI? Nils hat mir gesagt, es gibt sogar irgendwie eine Quarantäne-App. Das werden wir jetzt mal alles gleich diskutieren. Ich übergebe einfach mal den Ball an Nils. Erzähl doch mal so ein bisschen, also was sind so die aktuellen Entwicklungen da in dem Bereich?
Jo, genau. Dann dann frühstücken wir doch erstmal die einfachen Kandidaten vielleicht ab. Das wäre nämlich die Datenspende-App und die Quarantäne-App. Die Datenspende-App war ja die erste, die veröffentlicht wurde. Das war ja diese Geschichte, wo dann Menschen dazu aufgerufen sind oder wurden, dass sie doch die Daten von ihren Fitnessarmbändern oder ähnlichem halt einfach Gesundheitsdaten über diese App dem Robert-Koch-Institut halt zur Verfügung stellen, damit die halt dann ein besseres Lagebild irgendwie über Deutschland gesamt bekommen, was weiß ich was sie daraus genau ableiten können.
Also Fieberwellen und sowas sollten die messen, ne? Also wenn irgendwo die Temperatur geschlossen hochgeht, dass sie sagen, da bildet sich gerade ein Cluster.
Also ja, ein bisschen wie dieser Big Data-Erfolg, den es mal vor, also in Anführungsstrichen Big Data vor ein paar Jahren, wo das irgendwie beworben wurde, sodass Google schon die Grippewelle wusste, bevor das Gesundheitsinstitut in den USA das wusste, weil die halt irgendwelche Daten analysieren können, irgendwie so wahrscheinlich, oder?
So ein bisschen in die Richtung, genau. Eigentlich waren wir ja bei der Datenspende-App. Das Problem dabei ist halt, dass die wohl einfach schlecht gemacht war. Also ich habe sie mir, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Techie dann auf der Ebene, dass ich mir diese Apps mal gerade im Detail anschauen kann und sagen kann, oh, das ist technisch jetzt aber ganz schlecht gemacht. Aber sowohl der CCC als auch die Gesellschaft für Informatik, meine ich, hatten ja mit teils sehr deutlichen Worten diese App kritisiert, dass sie einfach schlecht gemacht ist, unsicher entsprechend.
Sozusagen in dem Moment, also schlecht gemacht auf der Ebene, Gefahr für das Handy, das sozusagen auf das installiere, dass da sozusagen Sicherheitslücken aufpoppen oder sozusagen aus Datenweitergabesicht mehr oder weniger?
Eher schlecht programmiert, so habe ich es in Erinnerung, okay. Ja. Glaube ich nicht so hilfreich letzten Endes, gerade wenn dann am Ende auch ein Urteil steht, so wie die gebaut ist, sollte man die sich lieber nicht installieren.
Gibt es da Zahlen dazu, wie viele Leute sich das installiert haben, die du kennst? Das wäre jetzt mal spannend. Also App kannte ich jetzt tatsächlich, weil ich durchaus im privaten Umfeld jetzt von ein paar Leuten gehört habe, dass sie sich die auch installiert haben. Mhm. So, also auch so mit einer Selbstverständlichkeit. So, ja, klar habe ich gemacht, das ist doch voll gut. Mhm. Ich war da eher ein bisschen skeptisch, aber die konnten mir auch nicht so richtig begründen, warum das voll gut und wichtig ist. Und das war, aber es war irgendwie so, also normalerweise bei solchen Sachen frage ich mal rum und dann sagt irgendwie jeder so, nee, habe ich nicht installiert, mache ich nicht. Und da war das zum ersten Mal, dass ich so gehört habe, so, oh, krass, das scheint irgendwie ein Ding zu sein, aber...
Ja, ich glaube, die Leute wollten wirklich helfen und hatten wirklich das Gefühl, wenn das anonymisiert ist, dann kann ich damit wirklich was Gutes tun, damit die Forschung weiterkommt. Das ist auch noch in der Phase von dieser Epidemie, wo wir alle noch sehr auf diesen Solidaritätsgedanken waren und ne, wir machen das alle für die Herde und müssen sehen, dass wir damit schnell zusammen durchkommen. Und deswegen kenne ich auch viele in meinem Umfeld, die das gemacht haben, weil die einfach helfen wollten und das war eben eine Möglichkeit. Ich fand es dann erstaunlich schnell, dass komplett in der Versenkung verschwunden ist. Also da redet eigentlich keiner mehr von. Ich habe schon ewig nichts mehr darüber gelesen, wie gut die läuft, ob sie überhaupt benutzt wird. ob die überhaupt noch funktioniert. Also die wurde mit großem Brimborium angekündigt, alle haben sie installiert und ich nicht
mehr gehört. Das wäre tatsächlich eine spannende Frage, auch was mit, also die sind jetzt installiert, diese Apps, also was mit den Daten dann langfristig passiert, weil der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier, ja? Also das Deinstallieren einer App ist ja ein erstaunlich schwieriger Prozess häufig, ja. Also wenn man sie erstmal drauf hat, dann lässt man sie halt laufen. Das wäre jetzt halt die Frage sozusagen, wie, wo diese Daten eigentlich dann am Ende genutzt werden, von wem, in welcher Form. Also haben wir nochmal ein offenes Thema aufgemacht hier. Na gut. Okay, belassen wir es vielleicht dabei.
Genau. Dann die zweite, die Quarantäne-App. Die ist meines Wissens, oder die ist noch nicht veröffentlicht. Die Quarantäne-App soll anders, als man vielleicht erst vermuten würde, nicht kontrollieren oder überprüfen, ob Menschen, die in häuslicher Quarantäne sind, auch wirklich zu Hause bleiben und dann am Ende noch mit Ortsdaten oder so hantieren. Die App soll tatsächlich die Arbeit der Gesundheitsämter einfach erleichtern, da wohl derzeit einfach die Gesundheitsämter viel dann im direkten Gespräch mit Menschen in Quarantäne einfach viel mit im direkten Gespräch mit Menschen in Quarantäne sind, um mit ihnen halt einfach über ihren Gesundheitszustand zu sprechen. Wie geht es denen? Müssen wir eventuell einen Krankenhausaufenthalt einleiten oder ähnliches und solche Geschichten? Und das bindet wohl einfach sehr, sehr viel Personal natürlich bei den Gesundheitsämtern. Und in die Richtung soll halt diese App dann gehen, dass man mit so einer App dann sich irgendwie standardisierte Fragebögen ausfüllen kann und so halt die Gesundheitsämter sich auf weniger Fälle dann konzentrieren können, mit denen sie dann direkte Gespräche einfach führen. Was ich, wie gesagt, meine persönliche Meinung vom Einsatzziel jetzt erstmal nachvollziehen kann. Was ich daran schon wieder kritisch sehe, ist, dass die App halt von irgendeinem, also ich sage jetzt irgendein, mir war es namentlich einfach nicht bekannt, Climeda Health nennen die sich, das ist ein Medizin-Startup wohl aus München, zusammen mit der Firma SAS aus den USA entwickelt wird. Ich habe jetzt gerade auch keine Infos, ob das Ganze dann am Ende Open Source sein soll oder nicht. Und. Das finde ich schon wieder alles andere als optimal, wie diese App da gerade entwickelt wird, auf jeden Fall.
Ja, vor allem insbesondere, weil ja dann im Zweifelsfall, so hört sich zumindest an, ja dann Gesundheitsdaten verarbeitet werden oder zumindest angefasst werden.
Korrekt, ja, ja. Da geht es dann natürlich um wirklich sensible Daten, die auch über diese App gehen. Da hast du vollkommen recht.
Okay. Gut, aber da ist sozusagen, die ist noch nicht, vielleicht auch die Frage, ist das sozusagen eine bundesweite App dann? Weil das ist ja auch sehr fragmentiert, was die Gesundheitsämter machen.
Das stimmt. Also so wie ich es verstanden habe, soll das eine bundesweite App werden und okay. Soll, denke ich, auch beim RKI dann angesiedelt werden grundsätzlich. Aber das ist so ein bisschen jetzt gefährliches Halbwissen vielleicht auch.
Gut, aber haben wir mal so quasi aufgenommen. Es gibt eine Quarantäne-App, die quasi die Gesundheitsämter entlasten soll durch quasi die vereinfachte Kommunikation und dann Fokus auf einzelne Gespräche. Genau. Gut, klingt nicht unsinnig vom Grundgedanken her, aber natürlich in den Details vielleicht ein bisschen.
Ja, hängt dann wieder auch wieder bei der Datenspende-App wahrscheinlich daran, wer diese App wie umsetzt. Ja, das kann auch noch gehörig schief gehen.
Gut, dann kommen wir vielleicht, du hast gesagt, das sind jetzt die einfachen Fälle, jetzt wird es spannend.
Richtig.
Kontakt-Tracing, fangen wir da doch mal an.
Die unendliche Geschichte der Contact-Tracing-App. Der Grundgedanke zu dieser App kam ja ursprünglich aus Singapur, wenn ich das richtig sehe, die eine ähnliche App gebaut haben. Ich weiß jetzt nicht, wie die ganz im Detail funktioniert, wo aber auch halt über Bluetooth entsprechend gemessen werden soll, ob Menschen halt sich in räumlicher Nähe befunden haben. Das wurde dann ja alles von diesem sogenannten PEP-PT-Projekt aufgegriffen, was ja erstmal sich dann hingestellt hat, wir sind hier ein europäisches Projekt und wir setzen jetzt diese Contact-Tracing-App für Europa um oder setzen da zumindest einen Rahmen, der dann in den Ländern entsprechend umgesetzt werden kann. Das hörte sich ja im ersten Moment auch erstmal alles ganz gut an. Dann gab es da ja aber auch irgendwie immer mehr Querelen. Es war alles nicht so ganz klar, wer steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Ist das wirklich ein europäisches Projekt? Dann hörte man hier und da wieder Leute, die abgesprungen waren.
Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Das war der zentrale Ansatz, oder?
Genau, PEP-PT hatte sich nie so wirklich auf einen Ansatz festgelegt. Die haben immer gesagt, wir können einen zentralen Ansatz machen, wir können aber auch einen dezentralen Ansatz machen, wir möchten für beides offen bleiben.
Okay, dann lassen Sie ganz kurz einen Einschub machen, vielleicht für die jetzt alle, die jetzt nicht so extrem tief in der Diskussion sind. Dezentral, zentral, müssen wir erstmal klären. Was ist das? Das ist vielleicht auch
oder,
für den Bereich Datenschutz oder Datenverarbeitung vielleicht eine sehr zentrale Frage. Ne?
Also, oder dann machen wir es vielleicht nochmal anders. Vielleicht versuche ich erstmal, die Funktionsweise dieser App einfach zu erklären, ohne dass ich jetzt auf die Entstehungsgeschichte irgendwie Bezug nehme. Diese App funktioniert über Bluetooth und soll dann, man muss halt seine Bluetooth-Schnittstelle dauerhaft aktivieren, kann sich dann diese App auf seinem Handy installieren und diese App soll dann halt dauerhaft im Hintergrund laufen und nutzt dann die Bluetooth-Schnittstelle, um festzustellen, ob halt andere Menschen mit einem Smartphone, die ebenso diese App laufen haben, sich dann in räumlicher Nähe befinden. Und dazu sendet dann halt das Handy quasi wie so ein, es wird gerne die Metapher von so einem Leuchtturm benutzt, sendet halt die ganze Zeit so ein Signal, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und das machen halt alle Handys, die diese App installiert haben. Dieses hier bin ich Signal, jedes Handy oder jede andere App, die das dann wahrnimmt, speichert das dann. Und genauso andersrum. Und so hat man dann quasi, wenn man jetzt quasi durch die Stadt geht, auf beiden Geräten ist diese App installiert. Man gerät in räumliche Nähe zueinander. Dann ist am Ende halt auf beiden diesen Geräten diese ID gespeichert von dem jeweils anderen Gerät. Was erstmal nur bedeutet, wie gesagt, diese beiden Geräte waren in räumlicher Nähe zueinander. So werden halt immer mehr und mehr und mehr und IDs dann lokal auf dem Handy gespeichert. Und wenn jetzt eine Person dann letztendlich irgendwann positiv getestet werden sollte, bekommt sie halt vom Gesundheitsamt dann am Ende einen Code, mit dem sie dann aber freiwillig entscheiden kann, ich lade jetzt meine IDs, die ich gespeichert habe, lade ich hoch auf den Server und dort werden die dann entsprechend markiert, als ist möglicherweise in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen.
Ja, und alle anderen können sich quasi in regelmäßigen Abständen diese Datenbank runterladen.
Genau, genau.
Gegenchecken, ob sie diese ID in ihrer Liste haben, oder?
Nee, ich glaube, es war so, dass man eben sagt, mein Handy hatte Kontakt mit 10 anderen Handys und diese 10 anderen Leute kriegen dann eine Nachricht auf ihr Handy gespielt, du hattest Kontakt mit jemandem, der infiziert war. Die haben dann die Entscheidung, genau. Reagiere ich überhaupt auf diese Information, ich hatte Kontakt mit einem infizierten Menschen oder reagieren sie nicht darauf? Das ist deren Entscheidung. Also es ist nicht so, dass irgendjemand vom Gesundheitsamt dann weiß, oh, Person X müssen wir isolieren. Sondern das ist eine Entscheidung, die derjenige trifft, der das Handy hat, das mit einer infizierten Person in Kontakt war.
Aber ich glaube, an der Stelle müssen wir uns nochmal zentral-dezentral auseinandersetzen. Also so wie du das beschreibst, wenn ich von irgendwem eine Nachricht geschickt bekomme, dann weiß derjenige ja, dass ich quasi Kontakt hatte. Also das wäre ja eigentlich ein zentraler Ansatz, oder?
Na, wenn diese Information, wessen Handy das ist, entsprechend verschlüsselt ist und das einfach nur über eine ID läuft, die nicht gekoppelt ist mit einem Telefon oder so,
okay.
Dann muss ich längst noch nicht wissen. Also wenn der Server im Gesundheitsamt steht, aber mein Handy eine eigene ID hat, die nicht im Gesundheitsamt gespeichert ist, weiß niemand, dass mein Handy ist.
Ja, also im Prinzip der Unterschied quasi zwischen zentral und dezentral ist, bei der dezentralen Variante lädt der oder die positiv Getestete quasi seine IDs hoch auf den Server. Die werden dann dort markiert als ist positiv. Und alle Geräte laden sich quasi vom Server diese positiv markierten IDs runter. Und auf den Geräten dann selbst findet quasi die Zuordnung statt. Das Smartphone guckt dann halt so, ich habe jetzt diese positiven IDs, deckt sich das mit irgendeinem meiner hier gespeicherten IDs? Und wenn das halt der Fall ist, dann schlägt die App Alarm und sagt, Obacht, möglicherweise sind Sie einer infizierten Person sehr nahe gekommen. Bei der zentralen Variante findet halt genau diese Zuordnung von IDs findet auf dem Server statt. Okay. Das heißt, der Server weiß, wer halt wen da getroffen hat, was bei der dezentralen Variante nicht so ist, weil halt die Zuordnung nur auf den lokalen Geräten stattfindet.
Okay, das macht gewissermaßen Sinn, ja. Okay, und da in dem Zusammenhang gab es ja dann auch eine ganze Menge Berichte oder Fragen darüber, wie das jetzt auch technisch umgesetzt wird. Da sag ich mal das Stichwort irgendwie Programmier-API bei Google und Android. Die wurde in dem Zusammenhang ja dann auch eingeführt, oder? Das ist ja damit verbunden so ein bisschen, ne?
Genau, das kam dann ja alles nach und nach. Nachdem sich das PEP-PT-Projekt sich verhaspelt hatte, sag ich mal, gab es dann ja irgendwann das weitere Projekt namens DP3T, die dann halt diesen explizit dezentralen Ansatz entwickelt haben. Und basierend auf diesem DP3T-Projekt haben dann Google und Apple gesagt, wir integrieren das Ganze bei uns in unsere Mobilbetriebssysteme. Zunächst in dem ersten Schritt halt einfach als APIs, die von Entwicklern genutzt werden können. Und in dem zweiten Schritt, der da noch folgen soll, soll das Ganze ja auch einfach auf Betriebssystemebene, die komplette Funktionalität auf Betriebssystemebene integriert werden, so dass man, so wie ich es verstanden habe, letzten Endes gar keine App mehr bräuchte.
Okay, dann ja, das bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also ich habe es auch ein bisschen gelesen und mein Stand war, dass du quasi, dass diese API den Apps ermöglicht, darauf zuzugreifen.
Die API, ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Aber es ist nach den APIs folgt auf jeden Fall, wollen sie es noch tiefer in die Betriebssysteme integrieren. Ja, und puh, schwierig. Also, aber andererseits, also ich meine, man nutzt sowieso das Betriebssystem von Google und Apple. Und mit dem Vertrauen diesen beiden gegenüber sollte man sowieso vorsichtig und sparsam sein.
Gut, die Frage ist halt, ob du dich dagegen wehren kannst. Also ob du sozusagen ein Opt-out oder
überhaupt auf jeden Fall
Opt-in gibt, ja.
Also das, ich habe es mir jetzt noch nicht ausprobiert, aber das haben Google und Apple immer gesagt und bisher habe ich auch noch nichts Gegenteiliges gelesen, dass Nutzerinnen und Nutzer dem explizit zustimmen müssen, auch bei der Variante, wo es ins Betriebssystem integriert ist.
Okay, ja, ich meine, das ist in dem Sinne natürlich ein wichtiger Schritt an der Stelle auch.
Ja, dann gab es die Google und Apple-Geschichte. Und dann gab es hier in Deutschland ja noch ein paar Streitereien, weil dann zunächst ja tatsächlich der zentrale Ansatz für Deutschland verfolgt werden sollte. Da haben sich dann aber Gott sei Dank ziemlich viele Menschen lautstark gegengewandt. Und so wurde dann ja auch die 180-Grad-Wendung vollzogen und sich halt dann anschließend auf den dezentralen Ansatz für Deutschland konzentriert. Und dieser dezentrale Ansatz wurde dann ja quasi als Entwicklungsauftrag an SAP und die Telekom vergeben. Und an dem Punkt sind wir gerade. Die arbeiten da jetzt dran. Bei GitHub veröffentlichen sie ja zwischendurch auch immer wieder Sachen. Das Ganze soll ja auch unter einer offenen Lizenz auf jeden Fall veröffentlicht werden. Ja, mal gucken. Geplant ist, glaube ich, eine Veröffentlichung Mitte Juni.
Ja, Open Source hört sich erstmal gut an, oder? Also jetzt mal, um mal die positiven Dinge zu nennen.
Ja, genau, ganz ehrlich. Es gibt auf jeden Fall, also ich bin grundsätzlich skeptisch so ein bisschen, ob uns diese App jetzt wirklich so viel weiterbringen wird. Aber es gibt auf jeden Fall positive Sachen. Ich finde es großartig, dass es von Anfang an als europäisches Projekt gedacht wurde. Genauso finde ich es großartig, dass es alles Open Source werden soll. Beziehungsweise das Großartigste daran ist, dass er tatsächlich von Anfang an Datenschutz und ein Stück weit Privacy by Design auch mitgedacht wurde. Also ich meine, wer wieder alles GPS-Daten gefordert hat und Funkzellenüberwachung und was weiß ich nicht alles. Also ist natürlich auch alles vollkommen unbrauchbar, aber ja. Da darf man sich durchaus auch mal freuen, dass Menschen Datenschutz von Anfang an in so einem Entwicklungsprozess auch mitdenken. Finde ich geil.
Das ist gut. Brauchbarkeit vielleicht das Thema. Ich sage jetzt mal vielleicht, wo dann die negativen Aspekte auch da liegen können. Bringt das eigentlich was? Weil das ist ja durchaus auch sehr umstritten. Also sozusagen ist Bluetooth die geeignete Technologie, um Abstand und Nähe irgendwie zu simulieren, sage ich mal.
Ja, schwierig.
also einerseits, ich meine, der Charme an Bluetooth ist halt, dass die Reichweite ungefähr dem entspricht, was Social Distancing immer gesagt hat, also 1,50 Meter, 2 Meter. Bluetooth ist halt an sich umstritten als Technologie, die Geräte angreifbar macht. Und Bluetooth weiß halt auch nicht, was heißt das jetzt, wenn wir einander nahe gekommen sind. Da kann auch eine Glasfaser sein, trotzdem 50 Zentimeter nebeneinander in einem Wartezimmer oder so. Das heißt also erstmal noch nicht unbedingt was darüber, ob es Infektionsrisiko gab, nur weil man in einer räumlichen Nähe war, die Bluetooth nicht durchdringen kann. Ne?
Ja. Ja, zumal also Bluetooth, ich spezifiziert, das stimmt schon, ist es glaube ich irgendwie im kleineren Meterbereich, aber praktisch reicht es halt dann doch häufig bis zu 10, 15 Metern, sodass du da ja dann auch wieder sehr viele False Positives kriegst, was ja dann vielleicht auch hintenrum wieder zu Problemen führt, dass die Leute dann irgendwie sagen, ey, ich bin jetzt irgendwie dreimal die Woche angeschrieben worden. Das kann ja nicht sein eigentlich, ne? Also Akzeptanzprobleme sehe ich da.
Das sehe ich auch absolut, dass sowohl, was weiß ich, über spiegelnde Oberflächen oder so, kannst du ewig weit entfernte Leute, dass dein Gerät dann auf einmal der Ansicht ist, dass das aber in der Nähe war. Oder aber auch, genau, du sitzt im Café an der Glasscheibe, drin sitzt einer, draußen sitzt jemand und dein Handy sagt dir, jo, ihr seid jetzt aber ganz nah in Kontakt, obwohl ihr überhaupt nicht gefährdet seid gegenseitig. Ja. Da ja, sehe ich auf jeden Fall auch eine krasse Gefahr von zu vielen Fehlalarmen und ja, irgendwann hat halt keiner mehr Lust, irgendwie dem auch nur ansatzweise nachzukommen, wenn es schon 2-3 Mal Quatsch war.
Genau. Ich weiß nicht, ob wir das Thema noch aufmachen wollen, aber in letzter Instanz war ja auch ein bisschen immer die Frage, wie viele Leute müssen so eine App installiert haben, damit das sozusagen sinnvoll funktioniert. Ich habe mal mir den Spaß gemacht, im Vorfeld der Sendung immer zu recherchieren, wie viele Leute haben denn in Deutschland überhaupt ein Smartphone. Ja? Und? Habt ihr eine Schätzung? Ich mache das mal als Frage. Puh. Keine Ahnung.
Also ein Smartphone oder generell ein mobiles? Smartphone. Okay, dann sage ich 45,37 Millionen.
Claudia?
Ich glaube ein bisschen mehr. Ich meine, ich habe so 60%, knapp 70% mal gelesen, weil man muss ja die Greise und die Babys abziehen und so weiter. Ja. Ich würde sagen, um die 50, 55 Millionen.
Ja, stimmt, glaube ich, ziemlich genau. Also ich meine irgendwie 51, 52 Millionen. Aber da ist natürlich die Frage, das sind ja nur 2/3 der Gesamtbevölkerung, ob von denen alle installieren. Also es ist halt echt die Frage, ob man auf einen sinnvollen Anteil nachher an Menschen kommt. Ne?
Ja,
es ist ja so ein bisschen auch wie mit den Masken, ne? Also sie helfen natürlich nicht hundertprozentig, aber es ist halt alles mit. Und das Contact Tracing wird von Fachleuten, ich habe gerade von in dem aktuellen Christoph auch wieder gehört, durchaus als ein sinnvoller Baustein betrachtet in Zusammenarbeit mit anderen Maßnahmen, der einfach ein gewisses Risiko der Ansteckung runtersetzen kann. Das sagen natürlich alles Nicht-Techniker. Techniker können da unter Umständen ganz anderer Meinung sein, wenn sie sagen, die Bluetooth macht Handys unsicher, dass wir mehr Schaden als Nutzen davon haben.
Es ist wahrscheinlich eine Sache, wo man nicht sagen kann, schwarz-weiß, sondern es ist halt so ein Graubereich in letzter Instanz.
Ja, ja, vor allen Dingen muss es einfach jeder dann auch letztendlich selbst entscheiden, ob er dauerhaft seine Bluetooth-Schnittstelle offen haben möchte. Genau, diese Abwägung muss man am Ende auf jeden Fall selbst treffen.
Ja, und ich finde auch diese Akzeptanz im Sinne von, ach, schon so viele Fehlalarme, heute gehe ich mir nicht drauf ein, ist das eine. Das andere ist ja auch, was macht das meinem Leben? Also wenn ich plötzlich, mein Handy mir plötzlich sagt, du warst im Kontakt mit jemandem, der infiziert war, dann kriege ich erstmal Angst, dann überlege ich, wer könnte das denn gewesen sein? Dann überlege ich meine Situation und denke, ich habe 3 Kinder und vielleicht irgendjemanden, den ich gerade versorgen muss. Also die 3 Sachen erledige ich noch und den Tag noch und den Tag noch und dann gehe ich in Quarantäne, damit ich das erstmal noch um mein Leben herum regeln kann. Und das ist alles wertvolle Zeit, die verstreicht, die ja eben einfach Leute dann vielleicht dazu bewegt, nicht sofort reagieren und dann verblasst sie auch schon wieder und wahrscheinlich war ja sowieso nicht. Also da sehe ich wirklich in dem menschlichen Faktor dieser Form der App sehe ich eigentlich das größte Risiko, dass sie mit viel technischem Aufwand eindrischt, sondern im Endeffekt nicht funktioniert. Weil einfach unsere Gesellschaft anders funktioniert und auch das Individuum anders funktioniert.
Also vielleicht ist das ein gutes Abschlussstatement zu dem Themenblock jetzt. Man kann nicht alle Sachen rein technisch lösen, ja?
Das würde ich auf jeden Fall immer unterschreiben.
Ja. Gut, ich glaube, vielleicht machen wir da einfach jetzt mal eine Klammer drum. Ich denke, das wird ein Thema sein, das wir vermutlich nochmal im Laufe des Jahres irgendwie aufgreifen können, wenn dann genaueres bekannt ist. Bis dahin machen wir jetzt mal mit Musik hier weiter, Krill und Happy, und widmen uns dann gleich mal dem Freiheitsbegriff, welche Nuancen der so bietet. Dann bis nach der nächsten Musikpause. Ja, dann willkommen zurück. Wir sind wieder auf Sendung und widmen uns noch einem zweiten Themenblock. Ja, im Großen geht es jetzt um den Freiheitsbegriff in letzter Instanz. Also Claudia, du hast dich da jetzt mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt. Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause als Hintergrundinformation oder zum Lesen auch. Es gibt einen Blog-Eintrag auf unserem Blog zu Corona und Grundrechte, Augenmaß statt Angst, der sich so mit diesem ganzen Thema Hygienedemos, Freiheitsbegriff auseinandersetzt. Und da erzählt Claudia jetzt ein bisschen was dazu. Schieß mal los.
Naja, wir sind halt viel gefragt worden. Wir haben viel Post bekommen in den letzten Wochen, jetzt Grundrechte eingefordert werden auf Straße von diesen Menschen, die sogenannten Hygienedemos machen und warum wir uns da eigentlich nicht mehr dran beteiligen. Es gibt diesen, ich nenne es mal Markenbegriff, für Demos Freiheit statt Angst. Die hat Digital Courage jahrelang organisiert und mitorganisiert. Und jetzt plötzlich stehen viele Menschen zum Thema Freiheit auf der Straße. Wo seid ihr denn eigentlich? Warum sagt ihr nichts dagegen, dass unsere Grundrechte furchtbar beschnitten werden? Und die Frage ist ja durchaus berechtigt, weil normalerweise sind wir ziemlich vorne mit dabei, wenn es um Freiheit geht. Aber uns war erst im Bauchgefühl das ziemlich klar. Wir haben dann aufgrund der Anfragen auch mal diskutiert, was ist eigentlich los, stimmt, und springen wir eigentlich nicht an. Und kamen relativ schnell auf den Punkt, dass wir gar nicht finden, dass es ein Freiheitsthema ist, für die Leute auf die Straße gehen. Sie wehren sich eigentlich nicht gegen Freiheitsbeschränkungen, sondern sie wehren sich gegen das Gefühl, dass sie willkürlich behandelt werden. Der Begriff von Freiheit ist ein anderer. Und zu unserem Freiheitsbegriff gehört halt, dass man, auch wenn man vielleicht nicht der Wissenschaft gehorcht, auch wenn man sich vielleicht Dinge einbildet, auch wenn man vielleicht Verschwörungen glaubt, das Recht haben muss, die zu sagen und die auf die Straße zu gehen, ähnlich wie Herr Schäuble das letzte Woche auch formuliert hat, ja, dass diese Menschen auf der Straße demonstrieren dürfen, im Moment ist das, was wir unter Freiheit verstehen. Und das ist absolut durchaus immer noch gewährleistet. Da gibt es Grundrechtseinschränkungen, wir dürfen uns im Moment nicht frei bewegen, die Kinder dürfen nicht zur Schule gehen, wir haben viele Einschränkungen beim alltäglichen Leben. Aber dieser Virus ist halt auch eine Bedrohung für uns alle. Und wenn jetzt Fachleute sagen, es könnte eine Möglichkeit sein, diese Bedrohung für uns alle abzumildern, dadurch, dass wir alle mal eine Zeit lang zu Hause bleiben, dann finden wir von Digital Courage, dass man das auch einfach mal ausprobieren muss, eben für das größere Gut, dass es allen Leuten weiterhelfen kann. Virenschutz ist eine größere Bedrohung des Lebens, als vielleicht arbeitslos zu werden oder seine wirtschaftliche Existenz zu verlieren. Also das, was wir so lesen auf diesen Plakaten oder was Leute da manchmal in Kameras schreien, dass auch dieser Wirtschaftslockdown tötet und so weiter, das sehen wir in der Extremität einfach nicht so. Und die Zahlen aus den anderen Ländern, wo Leute Krankenhäusern massenweise sterben und in LKWs die Leichen aus der Stadt transportiert werden müssen, wie in New York oder in Norditalien, das konnten wir bisher halt wirklich sehr gut verhindern in Deutschland. Und deswegen sehen wir durchaus auch die Erfolge dieser Politik. Und Rena Tangens bei uns aus dem Verein hat das auf den Punkt gebracht, dass Politik oder zur Demokratie auch dazugehört, dass man der Politik auch ein bisschen Zeit geben muss, in einer neuen Situation eine neue Lösung zu finden. Und das ist für alle neu. Eine Pandemie haben wir alle in unserer Lebenszeit noch nicht erlebt. Und auch wenn da Fehler passieren, wenn da vielleicht Dinge falsch berechnet werden oder wenn Maßnahmen zu weit gehen, dann passen wir auf, wir gucken hin, wir beobachten das, wir führen Logbücher, wir bloggen auf unserer Webseite und gucken, wo wir eingreifen und uns zu Wort melden müssen. Aber wir lassen sie auch ihre Arbeit machen. Und mit der Grundhaltung haben wir halt diesen Blogbeitrag geschrieben und mal versucht, das zu erklären, warum wir nicht bei diesen Freiheitsdemos ganz vorne mit dabei sind im Moment, sondern sie zurückhalten.
Okay.
Jetzt habe ich euch tot geredet.
Okay, wunderbar. Das ist war doch ein sehr guter Einstieg auf jeden Fall, der es wahrscheinlich sehr gut zusammenfasst. Gab es schon irgendwie Rücklauf zu diesem Artikel? Also haben da Leute geschrieben, ja, jetzt verstehen wir das besser, oder gibt es dann irgendwie ein negatives Feedback oder gar keins? Oder?
Doch, wir haben viel positives Feedback bekommen, wir haben viel Dankeschön gehört, der Beitrag ist viel geteilt worden in den sozialen Medien auch, und viele haben gesagt, boah, endlich fasst einer ein Wort, was ich immer nur so im Bauchgefühl hatte. Und das war eigentlich auch das Ziel und das war auch die Arbeit, die wir in den Artikel gestellt haben, dass wir das für uns mal ausgesprochen und formuliert haben. Das war ein Gemeinschaftsprozess. Der Artikel ist wirklich aus ganz vielen Federn zusammen entstanden und das war für uns auch ein wichtiger Prozess, einfach auch innerhalb der Gruppe, so zu gucken, wo haben wir da eigentlich unseren gemeinsamen Nenner, denn auch wir sind ja politisch nicht immer unbedingt auf einer Linie. Insofern sind wir auch ganz stolz darauf und das hat auch bisher eigentlich fast nur positive Resonanz gegeben. Es gab ein paar Abmeldungen, es gab ein paar Kündigungen, es gab ein paar Entfolgungen bei Twitter oder so von Leuten, die das halt uns eigentlich auf ihrer Seite gesehen haben und die jetzt finden, dass wir da zu lasch sind, aber damit können wir dann notfalls leben. Was ist im Büro angekommen, Nils? Ich weiß doch gar nicht, ich ist ja nicht direkt
auch relativ harmlos tatsächlich. Also ich würde es auch so wahrnehmen, dass der Artikel und der Inhalt dieses Artikels doch sehr gut aufgenommen wurden oder viel, viel auch geteilt wurden. Natürlich gab es ein paar erwartbare Rückmeldungen, die uns dann sonst was unterstellten. Aber das war ja erwartbar. Von daher, nö, denke ich auch, war das sehr gut, auf jeden Fall.
Ja, also wir finden halt auch, dass die diese Menschen, die da jetzt gerade auf die Straße gehen und die sogenannten Hygienedemos veranstalten, dass die einfach völlig übers Ziel hinausschießen. Wir hatten keinen Lockdown in Deutschland, sondern wir hatten Kontaktbeschränkungen und wir durften immer noch ein Stück weit frei entscheiden, ob wir dreimal am Tag einkaufen gehen wollen oder nur einmal in der Woche. Wir durften joggen gehen, wir durften immer mit einem Haushalt zumindest uns draußen aufhalten. Das ist ja völlig anders, als in Frankreich oder in Spanien gehandhabt wurde, wo die Leute wirklich eingesperrt zu Hause saßen. In den USA haben 33 Millionen Menschen durch die Corona-Krise ihren Job verloren. Da sind wir in Deutschland auch prozentual umgerechnet auf unsere Bevölkerungsgröße weit. Also von daher ist es hier alles gar nicht so hart. Und wenn es jetzt so gefragt wird, sind die Maßnahmen eigentlich zu hart und sind sie übers Ziel hinausgeschossen, dann kommt mir immer sowas hoch von, das ist eine Frage, die stellen Leute in einem Land, in dem wir eben keine Menschen im Stadtpark vergraben mussten, wie die Leichen, die im New York Institute Park verscharrt werden mussten, die Friedhöfe nicht mehr ausreichend haben. So einen Aufbruch hatten wir in Deutschland nicht. Und statt das zu feiern, fangen wir jetzt an, das immer in Frage zu stellen, zu sagen, dann war das ja wohl alles gar nicht so schlimm. Und das ist irgendwie, ja, das gedreht mir einfach zutiefst.
Ja, ich meine, das ist im Prinzip auch eine Frage, die wird man in dem Moment ja eh nicht beantworten kann. Was ist die adäquate Maßnahme? Ne? Also das ist ja eine Sache, die kann ich retrospektiv entscheiden. Also so ein bisschen Vergleich, was ist in New York passiert, was war in Deutschland, was war in Schweden, ja, so vielleicht drei Extremfälle. Und da kann ich nachher irgendwie nach 2 Jahren vermutlich erst irgendwie rausfinden, war das damals zu hart oder nicht. Aber ich muss ja in dem Moment als Politiker irgendwie entscheiden. Und wenn ich nichts mache, dann sagen mir alle, sag mal, du hättest doch was machen müssen, nachdem wir jetzt irgendwie unsere 2 Millionen Corona-Toten haben. Und wenn ich was mache, dann sagen halt alle, ja, war doch gar nicht notwendig, ist doch nichts passiert. Ne? Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also wie will ich da beweisen, ob das gut oder schlecht war, ne?
Ich will auch echt nicht in der Haut der Leute in Berlin und in Düsseldorf oder in München in den Landesregierungen sitzen im Moment. Ich will das nicht entscheiden müssen, ob die Kinder jetzt zur Schule gehen oder nicht oder ob ich Restaurants aufmache oder nicht. Und ich weiß, dass es dann Massensterben an Gastronomie gibt unter Umständen oder so. Und dann sollten wir die echt mal in Ruhe ihre Arbeit machen lassen, ein Stück weit. Wie gesagt, schon drauf gucken, beobachten, eingreifen, sich zu Wort melden, wenn man merkt, hier geht gerade was in eine völlig falsche Richtung, wie wir das ja auch gemacht haben, als es dann um die Funkzellenabfrage ging und so. Kritisch beobachten, auf jeden Fall, aber sich verfolgt fühlen und mit Judensternen auf der Straße stehen und sagen, man darf hier seine Meinung nicht mehr sagen, während man das gerade sagt, das ist einfach nur absurd.
Ja, okay, gut, das mit den Judensternen ist so ein eigenes Thema, das ist ja quasi fast schon in Richtung Antisemitismus teilweise, die Verharmlosung von
Ja, dieses Querfront-Thema, ne? Dass genau. Diese Demos halt auch gekapert werden von Rechtsextremen, die einfach die Gesellschaft destabilisieren wollen und diese Demos jetzt für sich nutzen. Schon das wäre für mich ein Grund, mich daran nicht zu beteiligen, weil ich denen einfach nicht auch noch das Kamera Filmfutter sein will, dass sie sagen können, hey, wir sind eine Bewegung. Nee, sind sie nicht. Sie sind Einzelleute und Extremisten.
Ja gut, aber das macht die Einmischung ja so gefährlich, weil du im Prinzip vielleicht ja sogar ein legitimes Interesse hast, irgendwie deinen Unmut kundzutun und in dem Moment, wo dann da die Leute des rechten Randes auftauchen und du sagst, dann gehe ich nicht mehr hin, verstummst du ja auch eigentlich wieder. Also mit einem eigentlich legitimen Interesse, das du halt nicht gekapert haben möchtest,
denke ich. Ja, ich kann mir immer noch überlegen, meine Meinung dann anders und anderswo zu sagen und ihnen aus dem Weg zu gehen.
Ja, ja, klar, genau.
Mit in die Reihe zu stellen. So, ne? Ja. Ich muss deswegen ja nicht verstummen, sondern ich kann ja dann einfach eine andere Form wählen.
Ja. Nee, aber sollte, muss man tun in dem Moment dann, aber es ist sozusagen wieder anstrengend, sich was anstrengend, aber muss es tun, ja. Weil vielleicht, du hast ja schon gesagt, so der Schreibprozess ist wahrscheinlich auch ein bisschen Selbstvergewisserung nochmal, ne? Auf welchem Standpunkt stehe ich eigentlich so?
Ja. Ja, und da ist einfach Digitalcourage dann auch klasse, weil wir aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, uns mit einem Thema zu beschäftigen. Also wir haben halt eine Pädagogik-AG, wo der Blick eben auf die Lehrer und die Schüler und die Kinder und den Unterricht und die Bildung gelegt wird. Wir haben die Techniker dabei, die sagen können, das ist aber schon von der technischen Argumentation her totaler Quatsch. Wir haben Leute dabei, die ewig lange schon diese Arbeit machen und sagen, das sind so Wellen, in denen kommen diese Diskussionen immer wieder. Das finde ich dann auch sehr beruhigend, wieder zu merken, das ist jetzt gar nicht jetzt im Moment das Zeitproblem, sondern das ist einfach ein wiederkehrender Zyklus. Also so die Kombination, die wir da haben, die hat auch ja, sich da wirklich in dem Text nochmal sehr ausgedrückt.
Gut, dann nutze ich das Ganze mal noch in den letzten Block überzuleiten. Ja, ich bedanke mich erstmal bei euch beiden für die schöne Sendung. Also, viel Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr mitgemacht habt.
Sehr gerne.
Genau. Ja, wer jetzt sozusagen sagt, ah, der Blogartikel, das klingt alles voll interessant, würde ich mir gerne nochmal en Detail durchlesen, gibt natürlich die Möglichkeit, die gibt es auf digitalcourage.de. Und wenn man dann auch zukünftige Ereignisse nicht verpassen möchte, lohnt es sich dann definitiv, sich in den Newsletter einzutragen. Gibt es auf der rechten Seite sowas zum Klicken. Genau, und wenn man irgendwann danach ein paar Monaten dahin kommt und sagt, das ist auch inhaltlich so unterstützenswert, da muss ich einfach was tun, dann kann man sich entweder direkt mit den Ortsgruppen in Verbindung setzen oder wenn man in Bielefeld ist, natürlich mit dem Büro. Digital Courage ist allmählich relativ dezentral auch aufgestellt. Also insbesondere in München haben wir hier auch eine Gruppe für alle, die jetzt aus dem Münchner Umland kommen, aber auch Braunschweig ist sehr aktiv. Zum Beispiel Bielefeld natürlich, so wie ihr da seid. Ja, genau. Also da lohnt es sich quasi auch dann vor Ort einfach mal die Leute, die da schon aktiv sind, zu kontaktieren. Da kann man was gemeinsam machen. Wem da jetzt die Zeit fehlt oder auch vielleicht irgendwie ein bisschen die Idee, was er selber einbringen kann, ist natürlich auch die Möglichkeit da, Digital Courage an sich zu unterstützen, wie bei einer Fördermitgliedschaft. Da kann man quasi einen kleinen monatlichen Beitrag geben, damit halt diese Arbeit, so Blogartikel schreiben, Big Brother Awards ausrichten, im Prinzip ja aber auch die ganze politische Debatte begleiten, damit das unterstützt werden kann. Da lohnt es sich quasi dann in dem Moment drüber nachzudenken. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, in München erreichen Sie uns unter ortsgruppe@münchen.digitalcourage.de. Wir treffen uns das nächste Mal im Juli wieder online, also da kann man quasi mal mit uns an so einem Videotelefonat teilnehmen. Ja, sonst nochmal danke euch und damit beenden wir das für heute einfach. Tschüss.
Tschüss. Grüße nach München.